Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann. Die Erfahrung zeigt, dass in einem Buch Persönliches und womöglich auch allzu Persönliches sich beim Lesen von den Schreibenden löst und im Kopf der Leserin wie etwas Eigenes tätig wird. Nur das kann ein Buch wirklich interessant machen. Beim Schreiben weiß man, ganz wie im Menschenleben, nicht, welche Details oder Grundgedanken beim Gegenüber ankommen. So schreibt mein heutiger Gast im Vorwort ihres aktuellen Buches. Ich begrüße sehr herzlich die Schriftstellerin Hanna Johansen, die mir aus Zürich zugeschaltet ist. Und Hanna Johansen, ich habe wirklich überlegt, sage ich jetzt Schweizer Schriftstellerin oder sage ich deutsche Schriftstellerin?
Ja, hallo Frau Wegmann. Sagen Sie ruhig Schweizer Schriftstellerin, aber sozusagen im Kopf behalten, dass ich eine Norddeutsche bin. Deutsche zu sein hat mir eigentlich nie was bedeutet, aber das Norddeutsche ist, glaube ich, in mir noch sehr lebendig.
Jetzt habe ich Sie ja gerade zitiert. Das Persönliche ist was unbedingt Wichtiges in Ihrer Literatur?
Das ist für mich immer eine ganz interessante Frage gewesen. In diesem neuen Buch kommt es vor, weil es sich da um mehr oder weniger bedeutende Überraschungen und Abenteuer geht, die man als eine Person, die gelegentlich ins Museum geht, mit Bildern erleben kann. Und da stelle ich mir dann schon vor, wenn ich eine sehr persönliche Beschreibung dessen mache, was da geht, wird niemand anders es genauso erlebt haben, wird sich aber erinnern und sich fragen, wie ist das bei mir? Das ist etwas, was sehr zu diesem Buch gehört, aber man kann dann anfangen nachzugrübeln, wie ist es denn bei anderen? Es gibt Künstler, die mir sehr wichtig sind, die ich aber nicht aufnehmen konnte, weil es zu persönlich war, was mich mit denen verbindet. Und damit meine ich, es hat mit meiner Familie zu tun.
Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Wir sprechen natürlich später noch genauer über dieses neue Buch, das übrigens Bilder, Geschichten vom Sehen heißt. Wie persönlich darf es sein und wie viel feilen Sie, wie viel streichen Sie später wieder?
Was ich gar nicht erst aufnehme, da muss ich gar nicht streichen, sind die Menschen, die mir am nächsten sind. Aus der Kindheit habe ich eigentlich keine Hemmungen und das wird auch mal typisch, wenn man älter wird, tritt das mehr in den Vordergrund und man sieht mehr Zusammenhänge. Das benutze ich beim Schreiben ohne Skrupel. Aber was das Erwachsenenleben betrifft, zu dem andere Erwachsene oder Kinder gehören, da bin ich sehr diskret, weil ich finde, wenn Menschen mit Schreibenden zusammenleben, haben sie ein Recht drauf, nicht verraten zu werden. Wenn es persönlich ist und mich betrifft, ja, aber nicht, weil ich wichtig wäre, sondern weil, wenn ich sage, ich ja ein Beispiel bin für eine Weise, eine Frau zu sein zum Beispiel oder für eine bestimmte Weise Bilder anzuschauen, bin ich ein Beispiel. Und als solches soll man das betrachten und nicht, wie soll man sagen, auf mich fokussieren als eine wichtige Person.
Was wir allerdings ja heute tun in unserer Porträtsendung, und ich würde gerne auch noch ein kleines bisschen wieder zurückgehen in Ihrem Leben. Geboren sind Sie 1939 in Bremen als Hanna Meyer. Sie haben Germanistik studiert. Dann folgte irgendwann ein USA-Aufenthalt von 1967 bis 1969. Da waren Sie bereits verheiratet mit dem Schriftsteller Adolf Muschk. Was war der Grund für diesen USA-Aufenthalt?
Adolf Muschk wollte einen Auslandsaufenthalt, also ich habe ihn übrigens in Göttingen kennengelernt, und er wollte einen Auslandsaufenthalt, hatte sich an der Cornell University beworben und eine Stelle bekommen. Inzwischen waren wir uns aber näher gekommen und dass ich nicht mitgehe, konnten wir uns gar nicht vorstellen. Und das ging eigentlich nur, wenn wir unsere Beziehung sozusagen früher, als wir es sonst gemacht hätten, wenn wir uns geheiratet hätten. Und warum man sich in einen Menschen verliebt, darauf hat Ihre Frage wahrscheinlich nicht abgezielt.
Nein. Das ist ja ein Mysterium ohnehin. Sie haben begonnen als Übersetzerin zeitgenössischer amerikanischer Autoren und Autorinnen. War das Ihr Berufswunsch?
Nein. Ich hatte einen Berufswunsch im Studium und habe festgestellt, dass ich dafür nicht geeignet bin. Ich wollte nämlich Lateinlehrerin werden. Überhaupt Lehrerin, habe Praktika gemacht und in den Praktika an den Schulen festgestellt, dass ich das gut kann. Ich kann Stunden entwerfen, ich komme mit den Kindern oder jungen Erwachsenen gut zurecht. Aber ich bin nachher vollkommen entkräftet. Also eine solche Woche auszuhalten, fiel mir so schwer, dass ich dachte, ich glaube, ich bin nicht richtig gewickelt für so einen Beruf. Ich bin zu introvertiert und die Schülerinnen und Schüler haben doch ein Anrecht auf eine Person, die das genießen kann und die sich nicht auslaugen lässt von ihrer Gesellschaft und die extrovertiert ist. Von da an wusste ich nicht mehr, was ich werden sollte. Und das Übersetzen hat sich dann angeboten, bin ich so reingerutscht und ist eine sehr wichtige und sehr spannende Sache, aber auch sehr schwierig, weil mir scheint, man kann gar nicht anders als Texte jetzt vorsichtig ausgesprochen ruinieren, weil man die ganzen lokalen und gesellschaftlichen Dinge, die in den Vokabeln mitschwingen, ja nicht rüberbringen kann. Das fand ich immer auch frustrierend, muss ich sagen. Aber ja, ist eine wichtige Arbeit.
Eine sehr wichtige Arbeit und eine Arbeit, die auch leider immer noch allzu oft unterschätzt wird und vor allen Dingen auch unterbezahlt ist. 1972 zogen Sie in die Schweiz, in die Nähe von Zürich, wo Sie auch heute noch leben. Ihr damaliger Mann Adolf Muschk war schon damals auch ein sehr bekannter Schriftsteller, politisch engagiert. Wie schwer war es denn für Sie, einen eigenen Raum für das eigene Schreiben zu finden?
Ja, Virginia Woolf, ja. Ein Raum für sich alleine. Zunächst mal war ich die Familienfrau und Schreiben war nicht etwa mein Wunsch. Ich kannte zwar durch unsere Freunde und Bekannten unendlich viele Menschen, die Bücher schrieben, sodass mir das Bücherschreiben nicht mehr so exotisch vorkam, aber ich hatte nicht den Wunsch, das zu machen.
Und das eigene Schreiben begann ja dann mit Gedichten für Kinder. Das war Mitte der 1970er Jahre.
Es begann tatsächlich, es gibt ja diese schöne Erzählung, kann man sich so gut vorstellen. Frauen, die schreiben erst Kindergeschichten für die eigenen Kinder und später schreiben sie dann für Erwachsene. Und wenn man das so ganz nüchtern anschaut, war es bei mir so, es war zugleich, aber ganz entgegengesetzt. Ich habe tatsächlich für meine Kinder, zwei Söhne, habe ich Sachen geschrieben und dann dachte ich, vielleicht kannst du mehr schreiben für Kinder. Um das zu machen, kam jetzt die Sache mit dem eigenen Raum. In unserem Haus einen eigenen Raum zu haben, das ist für Hausfrauen, glaube ich, nicht ideal, weil einem dann immer alles, was man schnell noch machen könnte, durch den Kopf geht. Ich musste raus und ich habe mich mit Freunden arrangiert, die ihre Wohnung tagsüber nicht brauchten und habe mir einen Tag, den Donnerstag, einen Tag frei organisiert und bin immer donnerstags mit der Schreibmaschine in diese Wohnung gefahren. Um zunächst mal einfach um den Kopf von der Familie frei zu kriegen, damit ich nicht den Familienkoller kriege. Und dann eben um Kindergeschichten zu schreiben. Und dann musste ich feststellen, dass ich das nicht kann. Das heißt, ich habe Geschichten geschrieben und die waren so voller Erwachsenenprobleme, dass die sich für Kinder gar nicht geeignet hätten. Also wenn man ein Kinderbuch schreibt, muss man es ja auf die freie Wildbahn entlassen. Und dann muss es ohne jetzt meine Hilfe bestehen können. Und ich konnte gut sehen, dass meine Texte das nicht taten. Und dann war ich ziemlich frustriert und saß in dieser Wohnung und dachte, was nun? Und dort stand ein Klavier. Und wenn ich hätte Klavier spielen können, dann hätte ich mich an das Klavier gesetzt und den Blues improvisiert. Und da ich aber nur eine Schreibmaschine hatte, es ist mir wirklich ganz krass genau so vorgekommen. Ich habe mich an die Schreibmaschine gesetzt und hatte plötzlich eine Ausgangsvorstellung. Ich sitze in einem Zugabteil und es kommen verschiedene Leute rein. Und das geht so weiter. Und dann habe ich von dort fortschreitend improvisiert, wie ich es am Klavier gemacht hätte. Ich habe das eigentlich alles wie ein Bandwurm rausgezogen. Und nach einer Weile kommt einem dann die Idee, schreibe ich hier etwa ein Buch? Und immer wieder konnte ich an dem Faden weiterziehen, bis ich eines Tages wusste, dies war der letzte Satz. Und dann war es fertig. Und dann war das mein erstes Buch. Es hieß Die stehende Uhr. Ich habe es an meinen Traumverlag geschickt und das Wunder ist geschehen. Er hat es gedruckt, der Hansa Verlag.
Ja, genau, der Hansa Verlag. Und das war dann im Jahr 1978. Also hat es mit dem Romandebüt Die stehende Uhr im Grunde genommen begonnen. Und dann blicken Sie ja jetzt heute auf ein umfangreiches Werk von belletristischen Titeln und Kinder.
Ja, eben, wenn dann mal ein Buch da ist, dann denkt man, du möchtest ja mehr davon. Und das hat mich eigentlich sehr lange gewissermaßen beflügelt. Es sind immer wieder Ideen gekommen, aber so leicht, einfach nur aus dem Inneren herausziehen, war es nie wieder.
Haben Sie denn jemals vor der Frage gestanden, sich entscheiden zu müssen, jetzt schreibe ich Kinder- und Jugendliteratur oder Erwachsenenliteratur? Das ist doch für Sie eigentlich nie eine Frage gewesen.
Nein, die Frage ist nicht aufgetaucht, weil ich dachte, jetzt habe ich ja was ich mache und habe mich eigentlich nicht mehr mit den Kindersachen beschäftigt. Einer dieser Texte, die ich geschrieben hatte, der war in einem Jahrbuch von Joachim Gellberg, der damals gerade die Kinderliteratur revolutionieren geholfen hat, war da abgedruckt und dann dachte ich, naja, das war's. Und dann kommt ein wichtiges Element ins Spiel, nämlich andere Frauen. Eines Tages rief mich eine Herausgeberin an und sagte, ich habe da bei Gellberg diese Geschichte gelesen von der Ente und der Eule. Und dann hat sie gesagt, könnten Sie mir nicht eine Geschichte über Bären schreiben? Da habe ich gesagt, bei Bärengeschichten hat die Welt doch schon genug. Aber sie wollte eine haben. Und das ist natürlich auch ein Motiv, besonders wenn es dann noch etwas gibt, was einen bei Bären interessiert, nämlich wie die erwachsen werden. Bis eines Tages eine Verlegerin anrief, Renate Nagel, immer auf der Suche nach neuen Büchern.
Vom Nagel und Kimche Verlag.
Den hat sie gerade erst nach unserem ersten Buch gegründet. Damals war sie noch bei Benziger. Und sie sagt, wie ich es denn fände, aus dieser Bärengeschichte ein Kinderbuch zu machen. Da sage ich, oh, das sind doch nur, ich weiß nicht wie viele Seiten, das ist doch kein Buch. Doch, doch, sagt sie, ich habe alles schon durchgerechnet und hat mich völlig überzeugt und hatte eine wunderbare Illustratorin. Und auf diese Weise, eigentlich ohne mein Zutun, und vor allem, Sie haben ja gefragt, eine Entscheidung, ohne meine Entscheidungen, wie andere eingegriffen haben und etwas haben wollten, ist das erste Kinderbuch entstanden. Das ist dann 83 entschieden. Und wenn es dann mal ein Kinderbuch ist, dann ist es wie bei den anderen. Dann möchte man auch mehr. Und da die Verlegerin auch mehr wollte, ist es dann immer mehr geworden.
Ja, es wurde immer mehr. Und Anfang der 1990er Jahre gewannen Sie ja gleich mehrere wichtige Preise. Den Schweizer Jugendbuchpreis, den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, den Kinderbuchpreis Nordrhein-Westfalen. Eine Auszeichnung beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb für Anderes Licht. Ich will mal ein paar Titel nennen. Die Geschichte von der kleinen Gans, die nicht schnell genug war. Das war ein Buch mit Katie Bend. Dann Dinosaurier gibt es nicht. Ein Maulwurf kommt immer allein. Und dann kam Der Fisch mit Bildern von Rotraud Susanne Berner. Und durch dieses Bilderbuch lernte ich Hanna Johansen kennen 1995. Die besten sieben, die Bestenliste des Deutschlandfunk war gerade ein paar Monate alt. Und ihr Buch, Hanna Johansen, war dort vertreten. Es ist die Geschichte eines Mädchens. Sie wünscht sich zum Geburtstag einen Fisch, keinen Fisch, also etwas Besonderes. Das wurde es dann auch dank der Bilder von Rotraud Susanne Berner und natürlich ihrem Text. Und dieser Fisch blieb kein stummer Fisch, sondern wurde ein Freund. Freundschaft zwischen Kindern und Tieren, das ist ein großes Thema in Ihren Geschichten.
Ja, nicht Freundschaft zwischen Tieren, das ist, wie das in Fabeln und vielen Tiergeschichten der Fall ist, weil meine vielen Bücher über Tiere, die sind eigentlich für den Biologieunterricht zu verwenden. Ich fand immer, wenn man etwas über Tiere weiß, vielleicht etwas mehr, als man früher gewusst hat, dann ist das so viel Stoff. Und es hat sich eben gezeigt, dass es Kindern genauso geht. Weil wenn Kinder sich für irgendetwas interessieren, außer vielleicht für Autos oder Puppen, dann sind es Tiere.
Rotraud Susanne Berner, international bekannte Illustratorin aus München, hat auch ihr neues Kinderbuch bebildert. Alphabet der Träume, Gedichte für Kinder, herausgegeben von Uwe Michael Gutschan. Der Titel verrät es, wir haben ein Setting des Abends, der Nacht, sind in Kinderzimmern, in Kinderbetten, vor allem aber in Kinderträumen, treffen dort wiederholt auf Ängste, aber auch auf Mutiges. Und auch hier auf jede Menge Tiere von A bis Z, von Bär, Frosch, Hase über Löwe bis Zebra.
Ich bin sehr glücklich über das Buch. Es ist nämlich etwas, das ich seit beinahe 30 Jahren gerne machen wollte. Es könnte auch heißen Albträume für Anfänger. Aber dann kauft natürlich niemand das Buch, wenn man denkt, Albträume tun Kindern nicht gut. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn sie komisch daherkommen. Und ich habe immer wieder Gedichte geschrieben, die in dieses Konzept gepasst haben. Aber ich sah keine Möglichkeit, es zu veröffentlichen, bis der Deutsche Taschenbuchverlag zusammen mit einem freien Kinderbuchfachmann. Die haben miteinander gefunden, sie möchten gerne von diesen Gedichten einen Band machen. Und Sie können sich vorstellen, dass ich sehr dankbar war, dass ein Traum wahr wurde, ohne dass ich da viel dazu tun musste noch.
Sie sprechen von Uwe Michael Gutschan und der Verlegerin Gabriele Lea, die dieses schöne Bändchen dann in die Welt gebracht haben. Und wir finden in diesem Gedichtband einen Brillenbär, der seine Brille sucht. Zwei Hasen knabbern sich vor Liebe fast auf. Eine Fliege wird immer größer und jagt den Menschen mit der Fliegenklatsche. Aber vor allem schauen auch hier Tiere auf Menschen und wir nehmen ihre Perspektive ein und manchmal tauschen sie auch die Rollen. Aber ich glaube, jetzt wäre so ein Zeitpunkt, wo wir ein Gedicht hören sollten über ein vergessliches Krokodil.
Ein Krokodil. Ich träume, es kommt ein Krokodil mit einem großen Maul. Am Tage liegt es auf einem Stein, am Tage ist es faul. Und dann am Abend wird es wach und macht sich auf die Socken. Es kriecht zu unserem Haus, aufs Dach, da sehe ich es schon hocken. Und wenn es erst ganz dunkel ist, dann schleicht es sich heran. Es will zu mir herein und frisst mich dann. Es hinkt durchs Haus, das höre ich doch. Es steigt die Treppe rauf. Dann kommt's herein durchs Schlüsselloch und reißt sein Maul schon auf. Es hat eine Menge Zähne in dem großen roten Rachen. Und weil es auch noch Flügel hat, glaube ich, es ist ein Drachen. Was willst du hier? Schreie ich ganz laut. Ich glaube, du willst mich fressen. Nein, sagt das Krokodil und schaut. Ich habe nur was vergessen.
Herzlichen Dank, Hanna Johansen, für die Lesung von Ein Krokodil aus Alphabet der Träume. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Sie haben es vorhin gesagt, dass das Buch auch gut hätte Alphabet der Albträume heißen können. Aber wie Sie richtig schon bemerkt haben, es wäre dann auf dem Markt nicht so gut angekommen. Die Schriftstellerin Hanna Johansen ist heute zu Gast im Büchermarkt. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen über das zweite Buch, das dieses Jahr von Ihnen erscheint, sprechen. Bilder, Geschichten vom Sehen. Wir haben es schon angedeutet am Anfang. Sie schreiben über oder zu Kunstwerken, Gemälden, Fotografien, die Sie beeinflusst oder beeindruckt haben. Sie philosophieren über den Bildinhalt, ordnen das Bild zeitlich ein, historisch und kunsthistorisch, und ordnen es für sich selber ein und im besten Fall über sich hinaus, wie wir ja am Anfang auch in dem Zitat hörten. Und so erzeugt das Selbstbildnis Rembrandts gleich das erste Bild, das erste Kapitel, Gedanken über Sterblichkeit und Endlichkeit, ein Thema, das bei Tizian neben anderem dann auch erneut aufgegriffen wird in Reflexionen über das Jungsein und das Alter. Wie sind Sie bei der Auswahl der Kunstwerke vorgegangen?
Nach meinen ganz persönlichen zufälligen Erfahrungen. Die Bilder, mit denen ich etwas, also mir erzählenswert Scheinendes erlebt habe. Und dann habe ich sie geordnet, im Prinzip chronologisch, wobei ich am Anfang fand, ich möchte lieber mit diesem ganz persönlichen, mit dieser Liebe zu den beiden halbalten und ganz alten Männern anfangen, weil das sehr persönlich ist. Am Schluss habe ich auch ein bisschen gemogelt, damit ich die eine mir sehr wichtige Künstlerin, nämlich Via Selmans, an den Schluss kriege. Im Prinzip geht es um das, was uns durch den Kopf geht, wenn wir Bilder angucken. Diese Texte, wenn die sind teilweise ja auch schon früher entstanden, und wenn man sie wieder anschaut, denkt man wieder drüber nach. Und das ist eine zweite Phase, die sehr viele von diesen Texten haben, wo dann das kommt, was Sie vorhin erwähnt haben. So das Hinterfragen, die Zeitgeschichte, die bei der ersten Begegnung einen noch nicht interessiert hat, aber dann später wichtig wird.
Sie haben 13 Kunstwerke ausgewählt. Ich nenne jetzt nur ein paar Namen: Rembrandt, Tizian, Goya, Hopper, Kappa. Ihre Texte verweisen aber nicht nur auf eben diese persönliche Auseinandersetzung, sondern erzählen viel über die Menschen der abgebildeten Zeit. Und dann gelingt Ihnen wirklich immer wieder dieser faszinierende Bogen ins Hier und Jetzt. Und vieles setzen Sie, so habe ich es gelesen, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass jeder es auch anders liest, ausdrücklich im politischen Kontext. Also Tizians Laurentius zum Beispiel verweist auf Menschen, die in Zeiten von Diktaturen Zuschauer sind und nichts tun. Und Goyas Kriegsbilder, die zeigen eben nicht nur brutales Gemetze, sondern sie führen den Gedanken weiter zu Klima, zu zukünftigen Kriegen und auch der Frage nach der Wahrheit. Es ist ein ungeheuer reiches, spannendes Buch geworden. Im Jahr 2014 erschien ihr Buch »Der Herbst, in dem ich Klavier spielen lernte«. Auch ein sehr persönliches Werk, ein Tagebuch über das Erlernen eines Instruments und was es mit einem Menschen macht, über das Erlernen hinaus. In diesem Buch, wie auch in Bilder, spielt das sich Erinnern eine große Rolle. Welche Rolle spielt die Erinnerung in Ihrem Schreiben?
Sie wird immer wichtiger. Ich denke, sie ist von Anfang an wichtig, ohne dass man es merkt. Und jetzt bemerke ich es öfter. Das ist vielleicht ein Vorteil des Älterwerdens. Und das ist jetzt im Augenblick, muss ich sagen, weiß der Himmel warum, Old Age oder sonst was. Ich habe im Augenblick keine große Lust, erfundene Geschichten zu schreiben. Vielleicht kommt das nochmal.
Herzlichen Dank, Hanna Johansen, für Ihre Zeit, für unser Gespräch. Die besprochenen Bücher finden Sie auf der Deutschlandfunk-Seite, ebenso die Möglichkeit, die Sendung noch einmal anzuhören, dort oder in der DLF-Audiothek. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Zuvor aber öffnet Dina Netz für Sie ein Adventskalendertürchen mit Ihrem Geschenktipp. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.